Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Herzlich willkommen beim zweiten Teil des Podcasts mit Toya Diebel und Thilo Mischke im Thilo Mischke Uncovered Podcast. Wir haben uns spontan entschieden, aus zwei Podcasts eine Doppelfolge zu machen, weil wir das Gefühl hatten, das passt alles sehr gut zusammen. Deswegen wundert euch nicht, der jetzt folgende Podcast wird geleitet von Toya und wir reden über Uncovered, aber es gehört beides zusammen.
Immer wieder sonntags fängt der Sonnenschein mit Toyalein. Keine Sorge, ich bin nicht Stefan Ross und ihr müsst jetzt keine 2 Stunden Schlager hören. Ich kann aber eins vorwegnehmen, es wird ähnlich verstörend, eventuell. Denn ich habe einen Gast heute, erstmal alle herzlich willkommen, die natürlich wieder eingeschaltet haben wie jeden Sonntag. Und auch die, die vielleicht den ersten Teil mit dem Gast, den ich gleich vorstellen werde, schon gehört haben. Es kann nur einer sein. Auf jemand, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe, der tollen Content produziert, ein sehr lustiger, toll aussehender Mann ist, und zwar Jan Leik.
Ich wollte Markus Lanz sagen.
Das wäre geil. Jan Leik, ein Mann, den ich bewundere. Nein, Spaß, also eher verkaufe ich Duschschaum oder so. Nein, es ist natürlich Thilo Mischke. Schön, dass du da bist.
Ich finde es ganz toll, da sein zu dürfen. Ich frage mich allerdings gerade in der schönen Anmoderation,
ja.
Deine Folge kommt doch bestimmt vor meiner Folge.
Ja, richtig.
Ja, also so
lass mich kurz überlegen, am 3. Februar, ach stimmt, ich glaube am 3. Februar, 3. Februar ist heute.
Heute ist quasi. Der 3. Februar, ich glaube, das kriegen wir hin, weil wir ja diese eine geheime Information, falls wir es nämlich hinkriegen, nicht hinkriegen, sage ich deswegen jetzt geheime Informationen, die wir in der ersten Folge bekannt geben.
Ah, verstehe.
Das darf ja dann noch gar nicht gesagt werden, aber ich glaube, das wird zu dem Zeitpunkt schon gesagt werden.
Okay. Also was wir hier jetzt so kryptisch von uns geben, das werdet ihr irgendwann verstehen in der Zukunft. Also wir sind zwar in der Gegenwart.
Eigentlich ist es ein Akte X-Podcast.
Ja.
So Knobeleien, die man erst in der 9. Staffel lösen kann.
Und irgendwas hat es auch mit Jan Leik zu tun. Aber das.
Kannst du mir den mal erklären? Weil den kenne ich nämlich nur über diese Connection Micky Beisenherz.
Wie hat Micky Beisenherz?
Nee, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die haben sich eine Zeit lang mal so gebettelt, wer die lustigsten, am einfachsten zu verstehenden Witze im Internet machen kann.
Oh, wirklich?
Und dann war Jan.
Also Micky Beisenherz ist ja jemand, den ich sehr bewundere.
Der ist ja auch lustig, aber dann gab es irgendwie so einen komischen Beef und dann habe ich geguckt und dann hatte ich das Gefühl, Jan Leik ist irgendwie ein Nazi.
Ja, soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster
lehnen. Nee, aber da verwechsel ich den gerade mit Ken Jebsen. Ich verwechsel ihn, glaube ich, gerade mit Ken Jebsen.
Selbst da traue ich mich, das Nazi-Wort eigentlich gar nicht zu sagen.
Na, oder sagen wir mal so, mit einer verwirrenden Ansicht der kruden Ansicht der
Weltträger.
Und ich hab mir dann mal so, nee, aber Jan Leik hatte doch auch irgendwie so einen komischen Anti-irgendwas-Content.
Jan Leik,
darf man darüber reden?
Ja,
du bist gerade so angespannt.
Jan Leik ist tatsächlich dieser dieser Wutbürger-Deutsche. So
die
Personifizierung eines Wutbürgers. Also dieser Mensch, den wir alle jetzt vor Augen haben, mit diesem Deutschlandhut, der da, filmen mich, sie dürfen das nicht. So dieser Typ, das hätte auch Jan Laik sein können. Also das ist jemand, der immer eine Meinung hat, eine sehr klare Meinung, die aber nicht immer richtig sein muss. Also zum Beispiel, ich glaube, wenn Jan Laik jetzt in der Bahn kontrolliert würde und hätte keinen Fahrschein dabei, dann würde er wahrscheinlich erstmal so ein Posting machen, wie scheiße die Bahn ist. So jemand ist das, glaube ich.
Und wo kommt der her? Warum hat der so viel Aufmerksamkeit?
Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, Jan Laik wurde bekannt durch Berlin Tag und Nacht.
Ah.
Wenn ich mich nicht irre.
Die Kaderschmiede.
Richtig.
Für angehende Tagesthemenmoderatoren.
Ja, richtig. Also jemand, der bei Berlin Tag und Nacht angefangen
hat. Ingo Zamperoni hatte die ersten 4 Staffeln von Berlin Tag und Nacht, hat er, glaube ich, gemacht, ne?
Wer?
Na, der von Tagesthemen.
Stell dir das mal vor, das wäre so geil, ey.
Ich bin jetzt auch nur auf Ingo Zamperoni gekommen, weil ich diesen Namen so toll finde. Zamperoni. Ich möchte auch Ingo Zamperoni. Und der sieht auch noch atemberaubend aus.
Ja.
Und ist auch noch lustig. Glaube ich. Also so, ich meine, wie man in einer Nachrichtensendung lustig sein kann, ist auch schon eine große Leistung.
Große Leistung.
Und ich finde ihn einfach sympathisch. Der steht, und jetzt Achtung, das klingt wie so eine Jahresabschlussveranstaltung von irgendwie öffentlich-rechtlichem Fernsehen, der steht für ein junges, modernes deutsches Fernsehen.
Ja.
Ja, und Ingo Zamperoni ist lustig. Er hatte aber, wie gesagt, die ersten 4 Staffeln von Berlin Tag und Nacht, war seine große. Du guckst so lustig, als wenn ich jetzt weiterrede, dass du dann wirklich glaubst, dass der bei Berlin Tag und Nacht mitgemacht hat.
Ich bin gerade so, bei mir rattert es im Kopf, weil mir gerade bewusst wurde, wie viel Raum in diesen ersten Minuten schon Jan Laik in meinem Podcast eingenommen hat. Ich will diesem Mensch eigentlich überhaupt gar keine Aufmerksamkeit denken.
Dann nehmen wir einen anderen. Was macht eigentlich der Hoch die Hände Wochenende? Habe ich mich vor kurzem gefragt.
Wer ist das denn nochmal?
Dieser Dicke, der vor 2 Jahren bei Facebook plötzlich ganz schnell berühmt wurde. So ein ganz dicker.
Das sind viele, oder?
Nee, so ein ganz dicker.
Ja, Jumbo.
Nee. wie hieß denn der?
Aber nicht hier Tanzverbot.
Der immer Amenakoi gesagt hat.
Ah, shit.
Der dann immer so...
Ja, ich weiß, wen du meinst. Mir fällt es nicht ein.
Der war plötzlich weg. Der hat ja dann auch so ein Musikvideo gedreht und der war dann so ganz schnell... Ich hatte den dann nämlich mal angefragt für ein Interview und dann wollten wir uns auch treffen, aber dann war glücklicherweise seine Karriere schon wieder vorbei, als ich dann Zeit hatte, dieses Interview mit ihm zu führen. Deswegen war das dann nicht mehr wichtig. Aber der war so innerhalb von einem Jahr kometenhaft aufgestiegen bei Facebook durch irgendwie... So, der sitzt auf der Couch und erzählte immer irgendwas, so ganz kurz nur. Und so
ja,
ganz
du hast recht. Aber ich glaube, das ist so tatsächlich immer so im Internet heutzutage, oder? Jemand geht so kometenhaft ganz weit hoch und dann nächsten Tag ist...
Okay. Den kannten, glaube ich, sogar meine Eltern.
Was?
Und die haben den mitbekommen. Und dann war ich schon wirklich beeindruckt, weil meine Eltern mich bis heute fragen, was dieses Facebook eigentlich sei.
Ach, krass.
Ja, oder warum macht man Instagram? Werde ich regelmäßig jedes Jahr zu Weihnachten gefragt. Warum macht man Instagram, Thilo?
Das muss ich ja sogar meinen Großeltern erzählen. Aber sogar meine Oma hat Instagram.
Wirklich?
Ja, das muss ich mal vorstellen.
Also du hast es mit der Milch mitbekommen. Nee, warte mal, deine Oma hatte ich nicht bekommen. Das ist ja deine Oma.
Als meine Oma mich geboren hat.
Da hatte sie schon ein Abo der Bravo. Und war,
richtig. Nein, wir sind sehr vernetzt, das stimmt. Ich weiß nicht, ob sie Instagram wirklich versteht, aber sie nutzt es und...
bei dir lohnt sich das ja.
Ja, vielleicht.
Wenn man die Enkelin sehen will, muss man nur bei Instagram gucken.
Richtig, sonst komme ich nämlich nicht. Ich komme nämlich nie, ich fahre nie nach Hause. Ich bin so ein Enkel, der nie nach Hause kommt, man muss mich im Internet sehen. Nee, Quatsch, stimmt nicht, habe ich gelogen. Ich wollte eigentlich einhaken schon, als du über jugendliches deutsches Fernsehen?
Das junge deutsche Fernsehen.
Junge deutsche
die
Fernsehen.
Die Zukunft des jungen deutschen Fernsehens.
Weil das ist ja schon eigentlich paradox, was du sagst, weil junges deutsches Fernsehen gibt's für mich gar nicht.
Ich hoffe, ich bin junges deutsches Fernsehen.
Da, jetzt kommt die Pointe. Du. Oh Gott, ich hab's richtig gesagt.
Also die modernste Sendung, die ich kenne, ist Kontraste.
Uncovered. Tatsächlich treffen wir uns ja heute deswegen, weil ich gerne mit dir ein zweites Mal tatsächlich schon über deine Sendung sprechen will. Ich habe schon mal einen Podcast gehabt, der irgendwie dann in der Versenkung verschwunden ist. Weil ich diesen Podcast zusammen mit Muschi Kreuzberg damals gemacht habe. Und da habe ich auch zu dem Zeitpunkt da noch gearbeitet. Und irgendwie war ich dann letzten Endes die Einzige, die sich um diesen Podcast auch bemüht hat und keiner hat mir geholfen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich das auch alleine machen. Dann brauche ich jetzt niemanden, der seinen Namen da drauf macht. Da kann dann auch nur Toja draufstehen.
Gibt es Muschi Kreuzberg noch?
Ja, tatsächlich.
Das war immer eine, die kennt man ja aus, als Berliner sieht man immer die Aufkleber, weiß aber nie so richtig, was es ist.
Richtig. Ja, die sind so mit hier, das T-Shirt kennt wahrscheinlich jeder, Chantal 02, 05, nee, eigentlich heißt es 05, ist ja auch egal. Aber da haben wir uns schon mal getroffen, hatten über die erste Staffel von Uncovered gesprochen, eine Reportagenserie, kann man eigentlich sagen, auf ProSieben. Die zweite Staffel lief jetzt.
Nee, die dritte lief
jetzt. Die dritte lief schon?
Ja, die zweite. Krass. Die zweite lief dann auch schon, weil das ist ja die 2 und die befindet sich ja zwischen 1 und 3. Also liefen.
Das ist interessant, dass das geht. Ja.
Und also es liefen jetzt mittlerweile sogar schon 3 Staffeln.
Krass.
Und dann sage ich es jetzt mal alles nicht, weil falls es nämlich nicht erlaubt ist, dann sage ich es nicht. Also ja, es liefen 3 Staffeln.
Ja, korrekt.
Ja.
Die haben wir jetzt gesehen, im linearen Fernsehen auch.
Ja.
Nur ich habe sie natürlich online gesehen. Was ich sehr krass finde an Uncovered, das ist eine Reihe, wo jede Folge so krass ist, dass ich nicht verstehe, dass du es gemacht hast. Und deswegen frage ich vielleicht nochmal für alle, die natürlich die erste Folge nicht gehört haben, was Uncovered betrifft, wie kam es zu Uncovered? Wie kann man sich dafür entscheiden, eine Reportagenreihe zu machen, wo man sich eigentlich nur Gefahren aussetzt?
Ich mach mal die Kurzfassung davon. Also, weil das beginnt nämlich ungefähr mit dem, als ich 13 war. 13, 14.
Das ist die Kurzfassung.
Das ist die Kurzfassung. Da habe ich zu meinen Eltern am Armbrusttisch gesagt, Mutti, Vati, oder nee, wie ich sage, Mutter und Vater, ich werde Journalist. Ich möchte Journalist werden. Das ist der größte Traum meines Lebens, ist Journalist zu werden. Ich wollte erst Buchhändler werden und meine Eltern sind beide Buchhändler und dann habe ich da aber gearbeitet und dann wollte ich kein Buchhändler mehr werden, weil ich das nicht so spannend finde. Fand aber Wörter toll und ich fand Schreiben toll und ich will unbedingt Journalist werden. Und da haben meine Eltern gesagt, das wirst du nicht. Wir sind nicht verwandt mit Stefan Aust, der damalige Spiegel.
Ich habe fast ein bisschen Rotze aus der Nase, weil ich so lachen musste.
Also du kriegst es nicht hin. So, und dann, aber diese, und das Wichtige an der Geschichte ist der Satz, du kriegst es nicht hin.
Krass.
Weil das ist das, was mich immer bis heute eigentlich motiviert, etwas nicht hinzubekommen, etwas nicht als möglich zu bezeichnen. Und es dann doch irgendwie, und irgendeinen Weg gibt es schon und irgendwie kann man es schaffen. Und auch wenn der nicht der traditionelle Weg ist, auch, also ich habe dann den traditionellen Weg eingeschlagen, um Printjournalist zu werden, also klassisches Volontariat während des abgebrochenen Studiums und viel geschrieben, wirklich viel geschrieben für dpa, für ganz viele Medien in Deutschland, von Weiß bis Stern, Bild am Sonntag, dafür schäme ich mich ein bisschen. Allerdings war der Chefredakteur damals toll. Und jetzt beim Fokus, also ich schreibe auch immer noch weiter. Und dann gab es die Zeit, wo ich Bücher auch geschrieben habe und Geschlechtsverkehr, weil ich so Liebeskummer habe. Also ich habe auch immer, mein Leben war immer meine Arbeit. Also ich habe das nie getrennt voneinander. Also als ich eben in Mitte der 20er Kummer hatte, habe ich daraus eben Bücher gemacht, weil ich das aufschreiben wollte und habe Reportagen für die Neon darüber geschrieben. Und aber eigentlich wollte ich immer Auslandsjournalist werden. Und früher habe ich dann so getrickst.
Warum?
Weil einfach mich diese Welt so interessiert hat. Ich wollte so, ich will die Welt sehen und ich will den Leuten davon erzählen. Und die Leute sollen das mögen, was ich denen erzähle. Und die sollen es toll finden, was ich denen zeige. Also es ging gar nicht um mich und dass ich mich in den Mittelpunkt schiebe und sage, guckt mich an im Ausland. Sondern ich will euch, guckt doch mal dahin. Also insbesondere, weil meine Eltern Buchhändler waren, habe ich halt als Kind gezwungenermaßen sehr viel lesen müssen. Und auch sehr viel Jules Verne und diese ganzen alten Bücher und eben Abenteuerbücher. Und ich fand es so toll, dass es Leute gibt, die so in die Welt gehen und Abenteuer erleben, um sie zu erzählen. Und das wollte ich auch im Prinzip. Und der Beruf dazu heißt eben Journalist oder Abenteurer. Aber ich fand irgendwie so, Journalist klingt ein bisschen besser als Abenteurer.
Wenn ich übrigens Abenteurer geworden wäre, also eine Abenteurerin in meinem Fall, dann würde ich Abenteuer heißen.
Witzig.
Und
genau, dann habe ich dann auch mit Anfang 30 dann wirklich nur noch Auslandsreportagen geschrieben. Ach nee, ich habe immer getrickst, das wollte ich nur erzählen. Und zwar habe ich ganz viel über Videospiele geschrieben und die hatten früher total viel Kohle und haben so ganz so ein bisschen wie die Influencer heute. Haben einen immer eingeladen an die absurdesten Orte der Welt, um irgendwie, wir zeigen Rainbow Six oder nee, wir zeigen irgendwie Splinter Cell, was so ein Schleich-Agentenspiel ist. Dafür fliegen wir nach Arkansas auf eine Farm und du darfst irgendwie dann mit einem CIA-Ex-Agenten Schleichen üben. So, und ich habe dann aber daraus nicht die Ubisoft-Geschichte gemacht, die sie wollten, sondern ich habe dann eben über CIA eine Geschichte gemacht und habe noch 2 Tage rangehängt und bin selber rumgereist und habe mir aber immer die Reisen bezahlen lassen. Eben durch die Firma und habe meine eigenen Geschichten gemacht. Und irgendwann habe ich festgestellt, das kannst du eigentlich auch nicht weitermachen. Das muss doch irgendwie auch möglich sein, dass du selber verantwortlich bist für die Reisen, die du machen kannst. Genau, und dann habe ich einfach angefangen für Magazine eben, ich schlage doch jetzt mal eine Geschichte vor über, der illegale Insektenmarkt in Südostasien. Ja, mach uns die Geschichte, flieg hin. Dann durfte ich die machen. Und dann wurde das immer mehr und dann wurde es aber plötzlich immer weniger, weil dann der Printjournalismus abgekackt ist. Und ich dachte, okay, das will ich weitermachen. Und dann hatte ich damals meine ersten Gehversuche beim Fernsehen, die auch eher zufällig waren, mit so einer Sexsendung unter fremden Decken, die auch so lose auf dem Buch basierte, was ich geschrieben habe. Und da haben wir schon, also wer jetzt unter fremden Decken irgendwo noch sehen könnte, erkennt schon die ersten Spuren von Uncovered darin. Weil wir haben eben nicht die übliche so Lilo Wanders Art über Sex zu reden, sondern wir haben halt düstere Geschichten, wir haben gefährliche Sachen gemacht, wir haben Auch die Art des Drehens haben wir da geübt, weil wir haben es nämlich, ich habe das damals mit einem Freund und meiner Freundin, wir haben das angefangen selber zu produzieren. Also wir haben für einen großen Produzenten zugeliefert, haben aber gesagt, den Tilo-Teil produzieren wir komplett alleine, bezahlt uns bitte schlecht, zieht uns über den Tisch, aber dann dadurch dürfen wir es dann selber produzieren.
Ach geil.
Und da konnten wir schon das erste Mal so all die Fernsehregeln brechen. Dieses so, Bilder müssen inszeniert sein, Bilder müssen perfekt sein, Moderationen müssen perfekt sein, alles muss irgendwie so, dieser berühmte Fernsehhandschlag, ich meine, die Leute haben sich halt vorher getroffen. So, diese kommen ja ans an das
und wenn
Set,
die Tür aufgeht, genau, komischerweise
das Mikrofon am
komischerweise wird schon aus der Wohnung rausgefilmt.
Genau sowas. Und wir haben gesagt, das machen wir einfach nicht, weil das ist nicht echt. Also wir hatten damals schon bei Unter fremden Decken und auch bei Galileo, wir haben dann auch so gleichzeitig angefangen für Galileo zu produzieren. Wir faken nicht. Es ist, die Kamera muss laufen. Das ist eine besondere Anforderung an die Kameraleute, weil die natürlich alle Fernsehen gewöhnt sind, wo sie Kamera ab, Kamera auf, Kamera ab, Kamera auf. Und das haben wir dann eben zur Perversion getrieben bei Uncovered, wo wir dann manchmal Drehs haben, die 14 Tage gehen und wir mit 120 Stunden Material wieder zurückkommen von diesen Drehs, weil die Kamera eben von morgens bis abends läuft, falls etwas passiert. Mhm. Mittlerweile sind die Kameraleute, aber wir drehen immer mit denselben Leuten, wissen genau, wann was passiert. Die haben auch ein Gespür mittlerweile. Also die wissen genau, jetzt die Kamera an, jetzt läuft sie. Wir haben so einen Schnipsmechanismus, wo die wissen auf mich. Also, dass wir nicht sagen, können wir das nochmal machen? Ist auch so ein klassischer Fernsehsatz.
Ja.
Den gibt's einfach bei uns nicht. Also so. Und damit habe ich mir einen Traum erfüllt. Und das wollte ich immer. Im Prinzip war das das, was ich als 13-Jähriger am Armutstisch meiner Eltern gesagt habe. So, ich will durch die Welt, ich will Geschichten erzählen. Das konnte ich eigentlich immer nur im Print, weil man da so frei ist. Man bewegt sich frei durch die Geschichten. Man kann Dinge erleben, man ist nicht so eingeengt durch ein Fernsehteam. Und ich dachte dann irgendwann so, die schicken mich nicht mehr. Ich versuch's mal fürs Fernsehen. Und ich versuche mal die Art Geschichten, die ich möchte, nämlich die gefährlichen, düsteren, dunklen Geschichten in die Ecken, in die man nicht kommt, die aber trotzdem herzlich sind. Also wir sind ja nie irgendwie menschenverachtend in dem, was wir da zeigen.
Nee, im Gegenteil.
Ich versuche das mal mit moderner Technik auch, also weil die Kameratechnik ja auch viel besser geworden ist. Du musst keine Filmrollen mehr wechseln oder irgendwelche Beta-Bänder oder so. Das ist ja alles, du kannst ja so viel drehen, wie du willst. Wir versuchen es mal. Und so ist Uncovered entstanden.
Mhm.
Und das ist wirklich so. Ich liebe das, was ich da tue. Also so insbesondere, weil ich mich auch überhaupt nicht als Moderator verstehe, was ich nicht abschätzig gegenüber Moderatoren meine, sondern einfach so, die Kameras sind dabei, wie der Fotograf dabei ist, wenn ich eine Reportage mache.
Mhm.
Und zufälligerweise bewege ich mich in den Bildern, das sind keine Fotos. Und das ist so, das macht für mich den Reiz der Arbeit auch aus. Und man lustigerweise merkt man auch, wenn ich ein Thema nicht so spannend finde, das merkt man dann auch sofort. Aber dann finde ich doch mein Winkel auf das Thema, dass ich es dann doch wiederum spannend finde. Und ja, so habe ich die letzten 20 Jahre abgerissen. So, das ist ungefähr das, was so also war. Ich wollte das immer tun. Ich wollte genau das immer tun, was ich gerade tue. Und ich hoffe, dass ich es auch noch sehr lange machen kann. Also es ist nicht so, ich wollte nie berühmt werden, ich wollte nie Moderator sein, ich wollte nie im Mittelpunkt stehen, ich wollte Geschichten erzählen. Und ich hätte nie gedacht, dass ProSieben der Sender ist, der mir das möglich macht.
Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, denn diese Reportagenreihe ist, finde ich, irgendwas, was vorher noch nie da gewesen ist. Also ich habe so eine Art des Formats noch nie gesehen. Ich habe es vielleicht, kann man es vielleicht ein bisschen vergleichen mit damals Vice Reports?
Ja, es ist ein bisschen, wir haben es auch so verkauft.
Ja.
Also wir meinten so, ich sage das jetzt mal so ganz geheimnisvoll, ich habe bei Vice gearbeitet. Was mich immer genervt hat, ist, dass Vice schon relativ früh erkannt hat, was Influencen ist, was Marketing ist. Und ich habe damals tolle Geschichten für die gemacht, aber da war es dann, plötzlich musstest du eine Flasche Jägermeister ins Bild stellen.
Ja, stimmt.
Und
plötzlich
wurden Geschichten eben dann, da war es wichtiger, das Produkt zu verkaufen als die Geschichte. Und ich habe dann einfach gesagt, ich möchte, das eigentlich ist es wie Weiß, nur journalistisch.
Ja.
So. Und leider, und das tut mir im Herzen weh, weil ich dieses Medium Weiß ganz toll fand.
Ich auch, ja.
Aber die haben sich irgendwie das verspielt. So, das ist so.
Es ging halt nur noch um Drogen und
Analverkehr,
ja.
Wahrscheinlich, es stimmt ja auch nicht mal. Also, wenn du jetzt, es ist ja ein bisschen so wie bei Galileo, geht es nur um Wasserrutschen. Das stimmt ja auch nicht.
Mhm.
Aber wenn du jetzt mal hinguckst, da sind tolle Artikel. Also, meine Kollegin vom Stern, Laura Himmelreich, die war früher beim Stern, ist jetzt die Chefredakteurin online und jetzt ist sie aber nochmal Chefredakteurin Print und online, glaube ich. Und die hat auch den Content damals in der Wahl toll gemacht, aber damit hat sie diese riesige Leserschaft, die dann eigentlich doch nur die Sauf-Anal-Drogengeschichten haben wollten, die wollten das dann doch wiederum nicht und dann sind so ein Twitter geworden. Sie wissen nicht so richtig mit ihrer Zielgruppe umzugehen und das finde ich irgendwie traurig.
Für mich war Weiß tatsächlich früher das Medium.
Ja,
also auch journalistisch gesehen.
Ich war so stolz, da zu sein.
Ja,
ich war da
toll.
So, ja. Das kannte keiner. Ich habe mich irgendwie beworben auf die englische Weiß.
Ja.
Konnte kein Wort Englisch, aber ich wollte unbedingt für die schreiben, weil ich die Geschichten so toll fand. Und dann kam eine Antwort von dem damaligen Chefredakteur der Englischen Weiß: Wir gründen das gerade in Deutschland. Melde dich doch mal bei Benjamin Ruth. Das war, ist der immer noch der Herausgeber der Weiß. Und dann habe ich dem geschrieben und dann hatten wir so ein geiles Bewerbungsgespräch. So ein richtiges Bewerbungsgespräch. Und ich dachte, Alter, was kommt denn jetzt? Verdiene ich etwa sogar richtig Geld mit dem, was ich hier mache? Aber wofür die Weiß wirklich bekannt war damals, war für die sehr, sehr schlechte Bezahlung.
Bis zum Schluss war das
fürchterlich. Ja. Also schlecht bezahlt. Aber ich hatte wirklich viel Freude und sie haben mir viel Freiheiten gelassen. Und ich bereue das nicht und bin auch dankbar, weil die Art, wie Weiß arbeitet, beeinflusst auch noch meine Arbeit heute, nämlich dieses Unkonventionelle, also dass du einfach bestimmte Dinge machen kannst. Ich lasse einfach nur das Produktplacement weg. Also so, mich interessiert dann, ich würde es gerne auch manchmal machen mit irgendwie so, kannst du einfach einen Schotter, du verdienst einfach mit richtigem Journalismus nicht wirklich Geld. Also du wirst reich, werde ich durch Uncovered nicht. Mhm. Da müsste ich dann eher Duell um die Welt machen.
Oder Wasserrutschen testen.
Obwohl, ich glaube, Galileo wirst du auch nicht reich. Aber also Show ist im Fernsehen immer noch das, wo du mit wirklich Geld verdienen kannst. Und journalistischer Inhalt, es ist nicht schlecht bezahlt. Ich kann davon gut leben, ohne Zweifel. Aber es ist eben nichts, was dieser Ruf des Fernsehens hat. Ich sehe das zum Beispiel bei YouTube, wenn wir die Filme hochladen. Da steht dann immer so, Ehrenmann, küsst dein Auge. Ich hoffe, du kriegst genug Geld. Und dann kommt dann immer als Antwort, der wird doch bis oben hin zugeschissen mit Geld, dass der sowas macht. Stimmt halt nicht. Ich mache das nicht wegen des Geldes, weil das, dafür würde es nicht reichen.
Ich muss da jetzt mal eingrätschen, weil wir
reden. Ich habe gerade so komplett so einen Redeschwall. Entschuldige bitte.
Mach doch nichts. Das ist mein Podcast.
Entschuldige bitte.
Nee, Spaß. Weil wir reden gerade darüber, der kriegt dafür mega viel Geld für das, was er macht und was er da machen muss und so. Du verpackst es jetzt so fluffig leicht in so, ja, ich habe Abenteuer und ich gehe da halt mal hin an Orte, die vielleicht keiner kennt und so. Ey, du gehst an Orte oder begibst dich in Situationen, die nicht immer, aber oft lebensgefährlich sind, wo sich andere Leute Geld dafür bezahlen würden, nicht hin zu müssen.
Ja. Wofür Leute ganz viel Geld ausgeben, um davon zu flüchten, von diesen Orten.
Richtig. Ja. Also ich war gerade noch bei einem Dreh, wo ich mit Flüchtlingen gesprochen habe und da waren Leute dabei, die über Gebiete gesprochen haben, wo du schon warst, wo du extra hingeflogen bist, um da zu berichten. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Mali.
Ja.
Ich meine, gerade in Mali, du hast keine Ahnung, geht jetzt die Bombe hoch oder in 8 Stunden, aber wahrscheinlich ist es, dass es in einem gewissen Stundenfenster immer und immer wieder passiert. Wie geht man denn in so einen Dreh rein?
Also das hat sich auch entwickelt über 3 Staffeln. Also ich hätte, wenn du zu mir gesagt hättest, wenn du meine Redakteurin gewesen wärst und gesagt hättest, wollen wir was über Bundeswehr in Mali machen, dann hätte ich vor 3 Jahren gesagt, das ist mir zu gefährlich.
Ja.
Also ich bin auch anhand von Uncovered mitgewachsen. Also ich hatte in der ersten Staffel noch viel, viel mehr Angst als in der 3. Staffel und habe jetzt gefährlicherweise nur noch ganz wenig Angst. Ich habe immer noch Angst im Leben. Es gibt ganz viele Dinge, vor denen ich mich immer noch fürchte und die ich nicht tun würde, kommen wir gleich zu. Aber ich verliere die Angst in Krisengebieten, was nicht gut ist, weil du dann damit unvorsichtig wirst. Mhm. Und aus diesem Grunde kann ich nach Mali. Also das ist wie so Berufserfahrung.
Vielleicht können wir da ein Beispiel nehmen? Du hast immer einen Helm getragen und dann gab es eine Schussweste und so. Und irgendwann hört man auf, hattest du den Helm abgenommen und gesagt, ja, es stört dich, der ist schwer.
Genau.
Irgendwie, du kannst da nicht richtig dich bewegen. Dann hast du den Helm abgenommen.
Genau, am liebsten hätte ich auch die Schussweste abgezogen, weil du ja dann auch so, du denkst dann auch so, ach, heute passiert nichts. In Mali ist es dann aber leider genauso gewesen, dass wir plötzlich dass im Hintergrund eines Interviews, was ich geführt habe, ungeschützt durch die Bundeswehr, was ein großes Risiko da stellt. Aber Moment, warte. Wir waren in Mali, haben einen Film über die Bundeswehr gemacht und wir wollten aber eben auch, weil es gibt ganz viele Filme über die Bundeswehr, wir wollten einen Film über Mali machen und die Bewohner von Mali und was denken die überhaupt über diesen Einsatz der Bundeswehr und diesen ganzen UN-Truppen, die dort sind. Und du kriegst keine schönen Antworten, wenn du mit so einem Pack Riesensoldaten, die dann irgendwie hinter dir stehen und du gehst über den Marktplatz. Also mussten wir eben ungeschützt über die Marktplätze gehen und mit Leuten reden und hast die ehrlichen Antworten bekommen, dass das gar nichts bringt und warum sind die hier und die wollen doch nur unsere Rohstoffe und was das alles ist. Und du kriegst, das muss nicht stimmen, aber du kriegst eine ehrliche Haltung der Bevölkerung. Mhm. Und wir hatten was ganz Tolles. Wir hatten einen Journalisten, der mich begleitet hat, 14 Tage durch das Land, was sehr, sehr lange im Übrigen für Fernsehdreharbeiten ist. Normalerweise sind es 3 bis...
Einer, der lokal auch dort ansässig war.
Osmane heißt er. Und durch Osmane war der Stellvertreter für den Zuschauer für dieses Land. Mhm. Und zum ersten Mal, wir haben es dann online nachverfolgen können in den Kommentaren, haben die Leute den Konflikt verstanden, die Verzweiflung verstanden. Das ist dann eben nicht, die Bundeswehr ist im gefährlichsten Einsatz der Welt, aber was heißt es? Sondern Osmane erzählt, warum es so gefährlich ist. Und die Bundeswehr spielt nur eine untergeordnete Rolle, weil die essen Wackelpudding jeden Abend und gehen eigentlich kaum aus diesem Lager raus. So, die wirkliche Gefährdung besteht für die Leute, die in diesem Land lebt und nicht zwingend für den Bundeswehrsoldat. Na klar, es ist Berufsrisiko, wenn du als Bundeswehrsoldat irgendwie auf eine Bombe trittst, also auf eine Mine trittst. Es wäre auch mein Berufsrisiko, wenn mir das passiert. Aber es geht nicht um die Gefährdung der Bundeswehrsoldaten, sondern es geht um die Gefährdung der Menschen in Mali. Und das haben wir geschafft, ohne dass die Leute abgeschaltet haben. Weil normalerweise ist ja immer so, ach, was interessiert mich, irgendwelche anderen Leute irgendwo am Ende der Welt. Mhm. Das wurde menschlich. Und im Prinzip, das ist auch uncovered. Und das ist das, warum ich das Risiko mittlerweile auch eingehe. Weil wir Leute erreichen, die normalerweise nicht zu erreichen sind. Nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie einfach sich, wie wir alle, nicht so richtig mehr für die Welt interessieren, sondern eher so einkuscheln und mal gucken, was betrifft mich. Hm. Was betrifft mich in der Flüchtlingskrise? Was betrifft mich irgendwie mit Beruf, Geld, Arbeit, Zukunft, Umweltschutz, was ja auch eigentlich wichtig ist und die Leute müssten sich darum kümmern, weil es betrifft uns schon. Hm. Es wird uns nicht unsere Kindeskinder, sondern wir werden es erleben. Und Uncovered schafft es aber immer, und das bin nicht nur ich, sondern das ist der Schnitt, das ist die Musik, das sind die Kameraleute, das sind die Redakteure, das sind ganz viele Leute, die daran beteiligt sind, Themen zu erzählen, die wir aus der Tagesschau kennen, aber so, dass du es verstehst und dass du es auch interessant findest. Mhm. Und so, dass du dich damit auseinandersetzen willst. Und da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs. Damit habe ich auch meinen Traum erfüllt. Weil genau das ist es, was ich wollte. Ich erzähle Geschichten von gefährlichen Orten und dafür gehe ich gerne das Risiko ein, dass mir etwas passiert. Mhm. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, wir sind alle mittlerweile, haben wir Sicherheitstrainings abgeschlossen. Wir waren in kritischen Situationen, das heißt, das stählert dich für die nächste kritische Situation. Das Team ist immer dasselbe. Die Leute ich kann mich blind auf jeden Einzelnen in diesem Team verlassen und jeder kann sich blind auf mich verlassen. Wir sind kein typisches Kamerateam, was unterwegs ist. Also ich bin kein Moderator vor Ort. Ich kriege zwar immer ein schöneres Hotelzimmer und ich darf mittlerweile auch Business Class fliegen, aber der einzige Grund ist, weil mir die Haare ausgefallen sind letztes Jahr. Weil man darf nicht vergessen, ich kriegte dann so kreisrunden Haarausfall durch Stress. Man darf nicht vergessen, das ist auch körperlich wirklich anstrengend. Ja. Und ich bin immer immer Economy mit. Wir sind immer gleich. Alle hatten die gleichen Bedingungen. Und dann, aber das Team wird gewechselt. Die dürfen mal zu Hause bleiben, sich ausruhen. Ich bin aber 120 Tage unterwegs und das zerfickt deinen Körper.
Ja.
Du glaubst es nicht, wie körperlich anstrengend fliegend sein kann. Oder wie das, du hast hier ein Krisengebiet. Flugzeug, Neuseeland, mit Gangs reden. Flugzeug, Shanghai, Drogen kaufen. Flugzeug, Tokio, mit Yakuza reden. Das ist so.
Aber sag mal, das, was du jetzt da erzählst, das ist ja nicht das wahre Leben, ne? Es ist also niemand, den ich kenne, führt ein ähnliches Leben wie du. Du hast es gerade schon erwähnt, hier Drogenschmuggel, jetzt muss ich nach Mali ins Kriegsgebiet, hier Zwangsprostitution, Menschenhandel, was auch immer. Verliebt man da ein bisschen den Blick für die Realität?
Mit Sicherheit. Ich habe, definitiv. Insbesondere, weil man dann irgendwie so Angst davor bekommt, hoffentlich kann ich das nächstes Jahr noch weitermachen, weil es mir so einen Spaß auch macht. Also deswegen halt kriege ich auch nicht mit, weil es mir wirklich Spaß macht. Das ist ich würde sagen, den größten Realitätsverlust, den ich sehe, ist, dass ich denke, das muss immer so weitergehen. Diese Masse an Geschichten, diese Masse an tollen Abenteuern, die ich erlebe, das ist der Realitätsverlust. Ich selbst bin mir aber aufgrund von zwei Dingen sehr, sehr bodenständig nicht geblieben, sondern ich bin nie abgehoben, weil das die Geschichten auch nicht erlauben und meine Rolle in dem Format nicht erlaubt und auch meine Arbeit an diesem Format nicht erlaubt. Mein Freundeskreis ist der, den ich aus der Schule habe und meine Eltern wir wohnen gegenüber, ich bin Berliner und meine Erwartung ist lediglich, ich hoffe, ich kann so lange wie möglich diese Abenteuer erleben. Ich muss aber realistisch zugeben, es wird einfach auch körperlich irgendwann nicht mehr möglich sein, so viel zu reisen, so viel zu erleben. Aber sonst bin ich nicht abgehoben oder bin ich nicht realitätsfremd. Also zum Beispiel, das habe ich schon öfter erzählt, aber ich kann es gerne auch nochmal hier erzählen.
Nee, ich meinte das eigentlich gar nicht so mit, man hebt ab oder so. Aber wenn ich 120 Tage im Jahr eigentlich nur an Orten bin, wo es A, gefährlich ist, die mich zermürben, dann, ich meine hier, wenn du hier in Deutschland auf dem Sofa sitzt, in der Berliner Wohnung, dann ist es natürlich alles super flockig und du lebst wie die Made im Speck. Wenn du aber 120 Tage im Jahr in den schlimmsten Gebieten und Situationen bist, ich glaube, ich würde depressiv werden, weil man sieht halt so viel Übel auf der Welt und verliert vielleicht den Blick.
Ich glaube, ich könnte depressiv werden, Burnout, / Depressionen dadurch bekommen. Aber das Team, ich muss das sagen, ich schlafe manchmal mit dem Kameramann in einem Bett, wenn wir beide Angst haben. In Somalia hatten wir beide schöne Hotelzimmer. Mhm. Ich habe bei ihm im Bett geschlafen. Wir haben Switch gespielt, also Nintendo gespielt. Wir haben einen Film geguckt. Wir setzen uns mit den Ängsten direkt vor Ort auseinander und wir sehen uns auch, wenn wir in Berlin sind. Also wir gehen immer regelmäßig schwimmen. Naja, also ich gehe schwimmen, die anderen tun immer so, als würden sie mitkommen. Wir unterhalten uns, wir telefonieren und wir sind wie Freunde und wir erzählen uns, was uns beschäftigt. Also keiner frisst es in sich hinein und das hilft enorm. Ich rede mit meinen Eltern sehr offen darüber, ich rede mit meiner Freundin, die oft auf den Drehs auch dabei ist. Wir teilen den Schmerz, den wir erleben. Es gibt ein Beispiel, da habe ich auch schon bei dem Thilo Mischke Uncovered Podcast drüber gesprochen. Als ich meinen ersten Toten gesehen habe, der verfolgt mich bis heute. Da haben wir drüber schon gesprochen, glaube ich, auch in deinem Podcast, weil das in der ersten Staffel passiert.
Vor ein paar Jahren,
In El Salvador. wo wir den 17-Jährigen ausgegraben haben. Und neben mir sitzt sein Vater, der darauf hofft, dass es nicht sein Sohn ist, den wir da gerade ausgraben.
War er aber.
Und dann bricht der Vater in Tränen neben mir aus und ich sehe diesen... Ich beschreibe es jetzt mal ganz drastisch, was ich da gesehen habe, weil ich das kristallklar vor meinem inneren Auge habe, was ich dort gesehen habe. Mhm. Ich sehe eine Erdgrube und ich sehe einen gelbblauen Klumpen Mensch, dessen Beine abgeschlagen wurden und ihm auf die Brust gelegt wurden. Ich sehe die weißen Knochenstücken aus seinem Knie rausgucken. Ich sehe das aufgerissene, schmerzverzerrte Gesicht. Ich sehe gelbe Hände aufgebläht. Mhm. Ich sehe Fliegen, die Eier legen in Augen.
Wahnsinn.
Und das so zu erzählen, hilft es zu verarbeiten. Ich stand abends mit meiner Freundin in der Dusche, nicht um zu schmusen. Wir haben geweint. Wir haben einfach eine halbe Stunde geweint, weil das unser erstes, ich könnte jetzt weinen. Das ist, war auch bei dem anderen Podcast, als ich das erzählt habe. Das ist krass. Das ist so. Und das ist natürlich eine Narbe und ein Trauma. Aber das ist auch, das Ergebnis davon war, etwas zu erzählen über ein Land, was wir hier nicht verstehen. Das ist, ein Großteil der Welt ist ein Haufen Scheiße. Mhm. Der Großteil der Welt ist ein Drecksloch. Und trotzdem leben in diesen Dreckslöchern, in diesem kaputten, wirklich außerhalb von Europa ist die Welt kaputt. Ach, du reicht schon, wenn du nach Polen oder Bulgarien fährst. Die Welt ist katastrophal am Ende zerstört. Aber in dieser Welt leben Leute mit den genau identischen Sorgen, Nöten, Hoffnungen, Freuden wie wir. Mhm. So. Da wird gelacht über einen Pups, da wird sich lieb gehabt, da wird Geschlechtsverkehr gemacht, da wird sich betrogen, da wird Alkohol getrunken, da wird sich vertragen. Aber im Hintergrund wird dein Sohn zerhackt. Hm. Und das passiert hier nicht. Aber ich zeige das, verstehe die Welt besser, verstehe, wo drin du lebst. Und weil, wenn du verstanden hast, wie gut es uns geht, was habe ich auch erst gelernt über den Verlauf der Produktion dieser Sendung, wie gut es uns hier eigentlich geht. Vielleicht ändert es deine Haltung zur Welt und wie wir mit uns und Menschen umgehen und der Welt. Also nicht mal, ich rufe nicht mal auf, so sei super tolerant und sei nett zu jedem. Das musst du nicht, ich bin auch böse zu Leuten. Aber vielleicht sollten wir die Konflikte, die wir alle haben, mit uns selbst und mit anderen ein bisschen runterschrauben. Und das macht auch Uncovered. Und das sehe ich auch wirklich an den Reaktionen, die ich von Leuten bekomme. Und besonders in der zweiten Staffel war ich sehr stolz, als wir den Somalia-Film gemacht haben. Aus Somalia kommen ja relativ viele Flüchtlinge, auch nach Deutschland. Wir haben nicht wenig Zuschriften bekommen, wo drin stand, ich wollte eigentlich die AfD wählen, dank eures Films mache ich es nicht. Wow. Weil ich jetzt verstehe, anhand von dir, anhand von deiner Angst, die du als Thilo, der ja so als White Richie da in dieses Land reist mit Schusswesten und 12 Männern mit AK-47, wenn du Schiss hast in diesem Land, wie geht es dann den Leuten, die das alles nicht haben? Hm. Und dass die flüchten, verstehe ich jetzt. Und mehr kannst du nicht erreichen. Mehr musst du, das reicht. So, ich weiß gar nicht, ich verliere völlig den Faden, ich erzähle einfach am Stück,
nee, es tut alles mir sehr gut. Leid. Du, für einen Fragensteller ist das mal recht angenehm. Ich schneide es einfach irgendwie zusammen. Nee, Quatsch, es wird überhaupt nichts geschnitten. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die allgemeine Fernsehlandschaft für mich vergleichbar ist mit dem Fernsehgarten. Also eigentlich ist immer alles, entweder du hast alles, was erfolgreich ist. Es ist eine Show oder Musik oder es ist halt fröhlich oder witzig oder Markus Krebs macht eine tolle Witze-Arena. Also nur sehr oberflächliches Zeug, wo es rein darum geht, Leute zu unterhalten und weniger zu bilden. Klar, es gibt Arte und irgendwie Dreisat, da gibt es ein paar tolle Formate auch. Aber letzten Endes, das, was erfolgreich ist, ich nenne es immer so ein bisschen Fast-Food-Fernsehen. Ja. Du kannst es toll konsumieren. Ich bin auch großer Dschungelcamp-Gucker zum Beispiel. Ich schäme mich zwar auch ein bisschen, aber es ist halt wie Fast-Food-Essen. Es tut halt gut, du bist unterhalten, du musst nicht viel nachdenken. Danach fühlst du dich zwar ein bisschen dümmer als vorher, aber irgendwie ist es halt okay. Ja. Weil man muss nicht viel nachdenken. Und jetzt ist Uncovered aber ein Format, wo du gezwungen bist, sehr viel nachzudenken, ob du willst oder nicht. Weil da Situationen gezeigt werden, die völlig out of comfort zone sind.
Ja.
Warum glaubst du, dass Leute, weil das gucken ja nicht nur Arte
Konsumenten. Wir haben gute Einschaltquoten.
Warum also kann Uncovered oder dein Format Leute anziehen oder für sich fangen, dass Arte oder Dreisat, oder ich will nicht auch auf Arte oder Dreisat gehen, aber andere intellektuelle Formate und Sender nicht können?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass, weil wir nicht behaupten, intellektuell zu sein. Also wir wollen nicht belehren. Mhm. Wir wollen nicht das ist jetzt die anspruchsvolle Sendung bei ProSieben. Das ist dem Zuschauer überlassen, was er dabei empfindet bei der Sendung. Der eine mag sagen, es ist anspruchsvoll. Der andere sagt, es ist voll krass spannend. Der dritte sagt, es ist irgendwie journalistisches Format, wo ich Dinge erfahre, die ich normalerweise im Spiegel lesen würde. Aber wir produzieren es nicht so, um einen jeweiligen Eindruck zu vermitteln. Also wir wollen auf gar keinen Fall, dass wir nur die schlauen Zuschauer wollen, sondern wir sagen, wir erzählen so vorurteilsfrei und so meinungsfrei. Und das ist das Wichtige. Und ich glaube, deswegen gucken uns viele Leute, weil wir keine vorgefertigte Meinung haben zu den Leuten. Weil ich eine Haltung habe, die ich auch oft sage, aber ich sage nicht, das musst du denken, wenn du das siehst. Also wenn wir zum Beispiel nach Russland fahren, dann erfahren die Leute meine Haltung über Russland, sagen aber nicht, das musst du scheiße finden, das Land. So, weil es ist einfach so, dass du oft so sehr einseitige Beiträge bekommst, weil,
richtig.
Ja, aber das liegt nur daran, weil wir selber als Konsumenten zu faul sind. Das war schon immer so. Das ist noch nie so gewesen, dass du hattest früher den Stern, der SPD war, du hattest der Spiegel, der so, so schwarz-SPD war, der Fokus, der irgendwie tief schwarz war. Du hattest immer, das kommt darauf an, was für Medium du konsumierst. Und früher hatte man eben, glaube ich, die Zeit und die Geduld, eben den Spiegel und den Fokus zu lesen. Oder das Neue Deutschland und die Junge Freiheit, obwohl die würde ich nie lesen.
Also, eine Insta-Story, 15 Sekunden mehr bitte nicht über das Thema.
Genau. Und heute wirfst du den Medien eigentlich deine eigene Faulheit vor. Na klar, es sind Medien irgendwie, haben die eine Haltung und eine Meinung und vertreten, was das ZDF, wenn irgendwie vertritt die Agenda, Dreisat vertritt die Agenda. Du musst eben aus verschiedenen Medien dir deine eigene Meinung bilden. Der Journalismus hat nicht die Verantwortung, hat er noch nie gehabt, dir deine Meinung zu geben. Dir eine vorgefertigte Meinung zu präsentieren und zu sagen, das soll jetzt deine Meinung sein. Dann machen wir was falsch, wenn das so ist. Der Journalismus ist aber immer meinungsstark, weil das machen Menschen. Deswegen hast du da immer eine Meinung drin. Also nimm dir doch einfach mehrere Meinungen und bild dir deine eigene Meinung. So, und das versuchen wir bei Uncovered. Also wir versuchen eben verschiedene Haltungen abzubilden. Also wenn wir zum Beispiel über Russland reden, dass es das gibt, Russland ist ein Scheißland, Putin ist ein Arschloch, alle werden unterdrückt, Schwule werden auf der Straße verfolgt. Wir zeigen dann aber auch, was eben der Russe über sein eigenes Land denkt. Und wenn dann irgendwie wenn dann ein Ohmchen sagen würde auf der Straße, so, ja, na klar, ist scheiße hier, aber es ist halt seit der Revolution scheiße. Was erwarten denn die Leute, wie man ein Land regieren soll mit irgendwie 200 Millionen Menschen, was so groß ist wie die halbe Welt? Wie soll man so ein Land regieren? Da ist der beste Weg, wir haben einen starken Führer wie Putin.
Der Bären reiten kann.
Der Bären reiten kann und Hauptsache ich kriege meine 40 Euro Rente im Monat, das reicht nämlich, weil alles andere ist subventioniert oder eben auch nicht oder wie auch immer das dann geplant ist. Und dann verstehst du so ein bisschen, okay, das ist unsere Sicht von außen, das ist die Sicht von innen und dann kommt noch oben on top, was Thilo davon denkt. Und dann ist die Thilo-Meinung bei diesem Thema zum Beispiel, ich bin in der DDR aufgewachsen, ich hatte Russisch in der Schule, mir wurde Russisch, Väterchen Russland als riesiges, Mütterchen Russland, riesiges, starkes Land, was irgendwie uns so, also, was macht es mit mir? Und ich bin natürlich auch, okay, Russland baut Scheiße in Syrien. Baut Russland Scheiße in Syrien? Warum ist jetzt Erdogan? Ich verstehe alles nicht, das ist so kompliziert. Und mit diesem Unwissen, beziehungsweise mit dem Halbwissen, gehe ich da auch rein. Und ich weiß ein bisschen mehr als der Zuschauer, weiß aber eigentlich nicht viel mehr als der Zuschauer und lerne und erzähle es ihm. Und das nimmt er ein, das findet er toll.
Das wäre nämlich meine Einschätzung gewesen, warum ich glaube, dass dieses Format so gut funktioniert, weil man das Gefühl hat, du bist einer von uns. Also einer von uns geht jetzt in ein Krisengebiet oder einen gewissen Punkt der Welt und wir können seine Augen spielen oder seinen Mund formen, weil du dich nicht über die anderen stellst oder wie eben Moderator das machst. Oder du heulst.
Ich
oder
heule einfach
man merkt, du hast ja auch keine Scheu davor, auch mal zu zeigen, dass du Angst hast. Oder es gab, glaube ich, ein paar Situationen auch, ich glaube, Afghanistan war das. Da gibt es eine Szene, wo ihr auf so einem Truck sitzt und irgendwie wird dann gemauschelt und die beiden Jungs, die lachen dann und ihr wisst irgendwie gar nicht, okay.
Mali. Oder das war Mali.
Genau, ja. Okay, über was reden die jetzt gerade? Irgendwas ist weird. War das so eine Situation?
Ja, das war so, weil wir wussten, das waren zwei Kokain-Dealer, weil der Krieg in Mali sehr viel mit Kokain zu tun hat, worüber wir möglicherweise, wenn es nochmal eine Staffel geben sollte, berichten werden.
Ah ja, okay.
Und wir wussten nicht, wer die sind, wo die herkamen. Das waren einfach, wir wussten, das sind zwei Leute, die sehr viel Geld damit verdienen, Flüchtlinge und Kokain durch die Sahara zu fahren. Und die natürlich auch am Führungsgeschäft beteiligt sind. Und dann fragen die so, geil, wo kommst denn du her? Und ich dann so, aus Deutschland. Und die dann so, Und dann machen die so Fistbump. Und dann so, okay, was heißt denn das jetzt? Die waren total nett und wir haben uns wirklich gut verstanden. Und wir haben uns wirklich richtig gut verstanden. Weil das ist ja immer das Krasse. Du kannst ja noch so ein krasser Verbrecher sein. Man kann sich trotzdem gut verstehen.
Ja.
So, wir waren, ich würde dann mit denen auch so, es gab nur einmal eine Situation, wo ich das schwierig fand, da haben wir mit so einem Auftragsmörder in El Salvador ein Interview geführt, der so 50 Leute schon umgenietet hat.
Wo es darum ging, für wie viel Geld würde er, also wie was ist Menschenleben wert?
Genau,
so,
und also alles das und danach, wir bezahlen selten die Protagonisten für Interviews, weil da kriegst du gefakte, gestagte Interviews. Manchmal musst du aber sowas bezahlen wegen Arbeitsausfall und ein bisschen Geld geben, weil die halt nicht arbeiten gehen konnten an dem Tag.
Weil er keinen Menschen umbringen konnte an dem
Tag.
Okay.
Und ihn haben wir zum Essen eingeladen. Und ich konnte dann mit dem nicht essen, weil er dann immer mit seinen, wir hatten Sushi in El Salvador bestellt, warum auch immer, weil er das wollte. Und dann hat er immer so mit seinen Mörderhänden in meinen Sushi gefasst und ich konnte das nicht essen. Das war dann so eine Situation, wo dann so eine Grenze erreicht wurde.
Okay.
Aber also mit den Protagonisten, was ich meinte, so dass du eben denen sehr nahe kommst und diesen beiden eben, die mit dem Fistbump, denen bin ich auch nahe bekommen, die waren total nett. Aber du hast halt auch Ängste, immer eigentlich, in diesen gefährlichen Ländern sowieso, du bist halt sehr unruhig dort.
Ich meine, du hast es vorhin schon mal angesprochen, es sind halt dann trotzdem Menschen, egal ob jemand ein Auftragskiller ist oder ein Nazi ist oder ein Vergewaltiger ist. Letzten Endes teilen wir eines und das ist, dass wir Menschen sind und auch menschlich vor allem sind. Wie ist es denn, wenn man mit so jemandem redet? Wie kann man überhaupt Vorteile beiseite lassen oder wie kannst du jemandem unvoreingenommen entgegentreten?
Es gibt eine Regel, an die ich mich halte bei solchen Interviews. Niemand wird als Nazi geboren, niemand wird als Massenmörder geboren, niemand wird als Pädophiler geboren, niemand wird als X geboren. Und darüber musst du dich mit der Person unterhalten. Wie bist du das geworden, was du geworden bist? Und wenn du Glück hast und wenn du Zeit hast und ein zartes Interview führst, nicht immer grob, dann erzählen dir die Leute das. Dann erzählt dir der Auftragsmörder, dass es für ihn eben darum ging, entweder sterbe ich oder ich bringe Leute um. Dann erzählt dir der Folterknecht aus Mexiko, das ist das Einzige, was ich kann. Ich habe keine Schulbildung, aber dann habe ich gemerkt, ich kann gut Menschen quälen.
Hast du da Mitgefühl oder verstehst du dann manchmal die Leute auch?
Ja, weil wahrscheinlich, würden wir beide in Mexiko leben, könnte es sein, dass du oder ich auch Folterknecht wird. Weil wir wachsen aber eben nicht in diesen Umfeldern auf, wo die Gesellschaft weiß, es ist Teil der Gesellschaft. Wir wachsen da einfach nicht auf. Bei uns ist das größte Problem irgendwie...
Wie viele Follower?
Naja, wir haben auch in der deutschen Gesellschaft gibt es Probleme, die... wir kriegen Hilfe, egal was wir für ein Problem haben.
Richtig.
Armut,
Krankheit,
homosexuell oder nicht homosexuell. Es gibt, es klingt jetzt so, als wäre das normal. Moment, da kann ich mich in den Kopf und Kragen reden. Ich meine natürlich nicht, dass Homosexualität ein Problem ist. Aber wenn du dich mit irgendwie 12 oder 13 oder 14 outest, dann ist es auch nicht das Leichteste. Und dann gibt's aber die Schule, die dich auffängt, im Zweifel, wenn du eine gute Schule hast. Oder die Eltern, die dir helfen. Aber das gibt es in anderen Ländern nicht.
Nee, also wir leben in einem sehr toleranten, sicheren, reichen Land.
Und für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ja. Von Mordlust bis Heroinsucht. Also du kannst alles dir bei allem helfen lassen. Von der Psychologie bis zur Psychotherapie. Alles ist da. Und das ist ein Luxus, der ist unvorstellbar. Und das kannst du eben verstehen, wenn du in Mexiko lebst, wo es nichts gibt. Außer eben, ich kann gut Streichhölzer unter Fingernägel schieben. Dann verdiene ich eben mein Geld damit. Dann verstehst du das.
Man kann sich natürlich die ganzen Folgen angucken, damit man sieht, wie du diese Interviews führst. Das ist auch wirklich sehr interessant, weil man auch lernt, wie kann man denn als Journalist eigentlich ein Interview führen. Was mich aber interessiert ist, was haben die Leute, weil es ist sicherlich der Fall gewesen, dich gefragt?
Das passiert ganz selten, dass ich was zurückgefragt werde. Bei dem betreffenden Folterknecht aus Mexiko, da war das zum Beispiel so. Der fragte mich, ob es okay sei, dass er stolz auf seine Arbeit ist, was auch noch eine sehr schwere Frage ist, die er mich gefragt hat. Und ich meinte so zu ihm, ja, denn wärst du ein Doktor und der macht im Prinzip das Gleiche, würdest du das Lob bekommen. Und dann kamen wir auf dieses, also er wird nicht gelobt für seine Arbeit, nie. Also muss er sich selbst loben. Und das ist auch eine Motivation, weil oft wird auch gefragt, wo habt ihr diese Leute her? Warum reden die überhaupt mit euch? Es gibt einen ganz einfachen Trick, wie du mit solchen Leuten in Kontakt kommst. Erstmal machen wir das ja mit Journalisten von vor Ort. Lob deinen Gesprächspartner. Dass es krass ist und das hältst du aus. Und weil die Leute kriegen nie Aufmerksamkeit für das, wenn sie etwas Illegales oder was Gewalttätiges machen. Logischerweise, weil wer soll das auch loben? Aber letztendlich sind sie genauso sehnsüchtig nach Anerkennung und Bestätigung, nur dass ihre Arbeit halt schwierig ist, die sie machen, wie jeder andere auch. Der Folterknecht aus Mexiko will genauso ein Lob haben wie die Frau an der Fleischtheke für gut geschnittene Wurstscheiben. So, und wenn du das ehrlich meinst, und ich meine das ehrlich, wenn der mir dann erzählt, ja, ich versuche, dass meine Opfer, wenn ich sie foltere, dass sie zwar Schmerzen haben, aber ich will nicht, dass sie sterben, dann sage ich, das finde ich gut. So, und dann sagt er, ach wirklich? Und dann ist er berührt. Und dann erzählt er weiter, dann erzählt er von seiner Kindheit, dann erzählt er, wie er selbst gefoltert wurde. Dann erzählt er irgendwie, wie irgendwie er seinen Bruder verloren hat in Clankriegen. Und dann wird aus diesem Folterknecht, wird dann Juan, 53, lebt in Mexiko-Stadt. Hat Geld gespart, damit er seine uneheliche Tochter irgendwie über die Runden bringen kann, indem er Leute umbringt oder foltert. So. Und das verändert die Perspektive so sehr. Und das war das, wir haben darüber schon gesprochen. Deswegen gibt es auch eben nicht den Nazi, sondern es gibt eben nur Enrico, der eine falsche Entscheidung in seinem Sinne oder in unserem Sinne getroffen hat. Es gibt nicht den irgendwie den chronischen irgendwie Murat, der Intensivtäter aus Neukölln.
Der chronische Murat.
Es macht es uns so leicht, ihn den Intensivtäter aus Neukölln zu nennen, aber der hat eine Geschichte, warum er Intensivtäter geworden ist. Und es geht nicht darum, Verständnis für seine Taten zu haben, aber es gibt dafür, wir haben eine verdammt nochmal eine Pflicht, herauszubekommen, was hat ihn denn zum Intensivtäter gemacht? Mhm. Und erhalte dich mit den Leuten. Und tatsächlich, in meiner Arbeit als Journalist hat mich das oft in gefährliche Situationen gebracht, insbesondere zum Beispiel Nazi-Geschichten. Ich bin oft auf Nazis zugegangen und habe gesagt, ich will mit dir ein Interview machen. Und da war die oft ist die Reaktion, ich hau dir eins in die Fresse. Und dann sage ich, ich kaufe dir ein Bier. Und davon sind die so gefoppt gewesen, dass jemand nicht sagt, du Alter, du Spast. Mhm. Ich hau dir eins in die Fresse. Sondern lass uns doch einfach reden. Warum willst du mir jetzt eins in die Fresse? Da kommt die Polizei und kriegst noch eine... Und es hat bis mit jedem bisher geklappt. Hm. Also es würde auch in Neukölln, wenn jemand mit einem aufgeschnappten Messer auf mich zukommt, ob nun Deutscher oder Türke, spielt keine Rolle, alle haben Messer und sind aggressiv in diesem Bezirk.
Alle.
Alle, jeder. Außer die zugezogenen Briten, die nicht. Wenn du dich hinstellst und sagst, okay, lass uns unterhalten. Also ja. So, lass uns, bevor du mich abstichst, erklär mir, warum du mich abstechen willst. Ja. So, und das hat bis jetzt auf immer funktioniert. Egal, ich wurde nur einmal überfallen.
Einmal abgestochen.
Einmal überfallen in Wuhletal von einem Neonazi. Der hat mir 5 Mark das war mein Schulgeld. 5 Mark weggenommen.
Wahnsinn.
Als gebürtiger Berliner. Und hier ist ja immer dieses, nur
nicht
die Ausländer.
Nicht mal in der Favela, sondern.
Nicht mal in der Favela. Nur die Ausländer überfallen, dann sagt man. Krass. Das stimmt überhaupt nicht. In Wuhletal.
Jetzt hast du, wenn du diese Interviews führst oder Leute triffst, sind es vor allem Leute, die selber in diesem Land leben, die sich in dieser Situation befinden, selbst Auftragsmörder sind oder Opfer von irgendwas sind. Jetzt hat mich aber eine Folge sehr irritiert, also nicht negativ gemeint. Da habt ihr einen Typen dabei gehabt, den man, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Katastrophentourist war.
Ja.
Ich glaube, ein sehr.
Der Somalia war das, dieser ältere Brite.
Genau, der auch viel Geld hatte, der dann aus Spaß und aus Adrenalinkick quasi in Gebiete der Erde reist, wo es theoretisch sein könnte, dass er tödlich verunglückt.
Also, Somalia ist tatsächlich eins der gefährlichsten Länder der Welt. Also, wenn nicht das gefährlichste Land der Welt. Also, ich kann niemanden vorempfehlen, nach Mogadischu ist auch jetzt nicht mehr die schönste Stadt der Welt, das ist ziemlich kaputt alles.
Ja.
Aber er fährt dort dahin für den Kick.
Aber wie ist das gerade für dich, wenn du eigentlich hauptsächlich mit Leuten sprichst, die eigentlich viele Sorgen haben, die in den Gebieten leben, die gezwungen sind, in diesen Gebieten zu leben, weil sie selber gar nicht raus können, und dann sprichst du mit jemandem oder triffst jemanden, der sagt, ich brauche das irgendwie.
Weil er tatsächlich nicht wegen des Kicks hinfährt. Er hat mir erzählt, er hat angefangen damit, es war für ihn so, er hat alles durch, er ist reich, er hat irgendwie Versicherungen, irgendwas mit Bau. Und dann ist er irgendwie nach Pakistan gefahren, um irgendwie diesen Kick zu spüren, beschossen zu werden oder irgendwie diese Gefahr zu haben. Aber insbesondere bei Somalia ist es so, der Typ ist eigentlich eine One-Man-NGO. Der fährt da nicht mehr hin für den Kick, sondern er hat einen ganz zynischen Satz gesagt. Er hat auf den Reisen festgestellt, dass er noch nie so viel Herzlichkeit empfunden hat wie in Krisengebieten, weil die Leute sich gefreut haben, dass sie jemand besuchen kommt.
Ah ja.
Und dieses Gefühl hat, dem sehnsüchtet er nach. Und das Gefühl führt dazu, dass er dann eben sagt, okay, ich bin reicher Bauunternehmer, ich baue einfach jetzt mal eine Straße in Mogadischu. Oder ich sponsore das Basketballteam in Mogadischu. Und damit konnte ich das verstehen. Und da erkennst du auch wieder, das kann man so leicht verurteilen, so ein Idiot, der in diese Krisengebiete fährt, sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, das irgendwie die Regierung in Probleme bringt, wenn dem was passiert und entführt wird. Aber auch er hat eine Geschichte und seine Geschichte entwickelt sich dahin, dass er das Risiko eingeht, um Leuten vor Ort zu helfen, weil er sagt, also wenn ich jetzt 500 Pfund UNICEF spende, kommen davon vielleicht 50 Pfund an. Mhm. Ich nehme einfach meine 500 Pfund, fliege hin, gebe den Leuten das vor Ort, entwickle mit denen Möglichkeiten, wie man in diesem katastrophalen Land noch irgendwie glücklich sein kann. Und die Leute, die wir getroffen haben, das ist immer so krass, das Leben kann noch so gefährlich sein. Die Leute, die wir getroffen haben, waren glücklich. Die waren alle schwer traumatisiert. Jeder hat irgendwie ein Familienmitglied in irgendeinem Bombenanschlag gefunden. Mittlerweile zwei Interviewpartner aus dem Film, den wir gemacht haben, sind auch in Bombenanschlägen gestorben. Wahnsinn. Also viele Leute sterben auch aus unseren Filmen. Also es gibt echt nicht wenige, die weg sind. Also zum Beispiel diese El Salvadorianer, mit denen wir geredet haben. Wir hatten ja diese 3 Gangs, diese berühmten aus El Salvador. 2 von den Gangliedern sind tot.
Wow.
So, das ist halt so krass. Du kriegst dann immer so eine Nachricht von dem Journalisten. Ach, ich wollte dir nur sagen, der und der sind jetzt erschossen worden gestern. Das ist immer so krass, Alter. Vor einem Jahr mit denen noch geredet. So, und
stumpft man da ab eigentlich?
Nee, bist immer traurig. Bist immer. Du stumpfst da nicht ab. Wer abstumpft bei Tod, der muss zum Arzt. Und ich wüsste, wenn ich die Gefahr, dass du abstumpfst, ist da. Aber ich stumpf nicht ab. So, weil es ja auch immer debattiert wird und weil ich so weiß, was sich dahinter verbirgt und wo du abstumpfst, ist bei Gewalt tatsächlich, also so, wenn du dann so Gewalt erlebst, bist du so, also so, zum Beispiel vor 2 Jahren hat der Schuss einer Waffe mich schon noch so verunsichert, wenn du das hörst, insbesondere wenn auf Menschen geschossen wird und nicht zu Übungszwecken geschossen wird oder in einer Shooting Range, Mittlerweile ist es so, dass ich zuck nicht mehr zusammen, wenn ich den AK-47-Schuss höre. So, das ist eine Form des Abstumpfens, der sehr kleinteilig ist, aber es ist Abstumpfen, dass ich da keine Angst mehr habe.
Irre.
Ja, aber so der Tod als solcher macht mich traurig. Es ist auch so, ich ekel mich nicht mehr so vor Leichen. Das ist auch eine Form des Abstumpfens. Also wir hatten im Irak, wurde uns so ein IS-Kämpfer gezeigt, den so kurdische Kämpferinnen irgendwie geköpft haben. Und der wurde dann von Hunden zerrissen und gefressen. Und da war dann noch so Haut und der Kopf war noch Haare dran. Und das war dann so, hätte ich jetzt nicht hingucken müssen, aber habe ich jetzt gesehen. Aber meine Frage, die ich dann den kurdischen Kämpferinnen gestellt habe, war, aber der hatte doch auch eine Mutter. So.
Okay, und was die dann kam so, da zurück?
Die Reaktion so, Weil die haben den eben verkauft, der Hurensohn, der hat uns vergewaltigt. Und dann meinte ich so, hat der euch vergewaltigt? Also der? Das war irgendwie so ein 16-Jähriger. Und der so, der nicht, der hat eben Bomben gebaut, die uns aber umgebracht haben. Und ich meine, es stimmt. Aber trotzdem, irgendwo sitzt doch jetzt eine Mutti und heult, weil ihr 16-jähriger Sohn von Hunden zerfressen auf der Straße liegt. Und dann lief ich mit dieser Generälin, die ich wirklich ziemlich beeindruckend fand, also die wirklich krasse Leistung hat. Und das war ein kurzer Moment, wo sie ihre eigene Menschlichkeit wiedergefunden hat und ich auch, ich guck den da an und so, eklig. Und dann so kam diese Frage eben in meinen Kopf so, welche Mutti weint um diesen Jungen? Und sie hat dann auch darüber nachgedacht und dann waren wir beide so,
irre.
Das ist Krieg. So ist eben dann Krieg. Dass du das Abstumpfen der Leute ist, dann macht dich zu Opfern eines Kriegs, wenn du es überlebt hast. Wenn du einen Krieg überlebst, bist du trotzdem Opfer. Heißt nicht, dass du gewonnen hast.
Würdest du, oder anders gefragt, was gibt es für Themenbereiche, gibt es überhaupt noch Themenbereiche, die du nicht besetzt hast, frage ich mich. Was gibt es für Themen, wo du sagst, okay, das habe ich noch nicht im Katalog, das würde ich unbedingt gerne mal sehen?
Wir sind mittlerweile da wieder aktueller geworden, also so relevanter. Wir machen jetzt nicht irgendwie Gangs. So, wenn es dafür keinen Anlass mehr gibt, würden wir das nicht mehr machen. Deswegen kommen jedes Jahr neue Themen dazu. Also wenn jetzt der nächste Krisenherd ist jetzt wieder Syrien. Und ich überlege ernsthaft über Syrien, um mal so einen Roadtrip einfach durch Syrien machen. Weil du kannst ja zum Beispiel nach Damaskus, relativ easy.
Ich wollte gerade sagen, Syrien ist ja, ich meine, Aleppo und so, ich meine, ist zwar fast komplett...
Das geht jetzt gerade wieder los.
Also 50% kaputt so, glaube ich, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt aktuell geht's, oder?
Naja, letzte Woche ist ein Konvoi wieder angegriffen worden durch den IS, der angeblich da wieder jetzt aktiv ist.
Okay.
Die Amis ziehen ja gerade ihre Truppen ab, die Türken sind deswegen ziemlich sauer. Die Russen sagen, was machen wir jetzt mit unseren Truppen? Weil wenn die Amis ihre Truppen abziehen, hat dann Assad gewonnen. Welche Rolle spielt eigentlich Assad? Ich habe bis heute, wenn man ehrlich ist...
Ich habe es nicht verstanden.
Verstehe ich bis heute nicht. Natürlich ist es eine Schweinerei, Giftgas auf Leute zu werfen.
Ja.
Aber die Amis haben doch in Fallujah mit Uran geschossen. Ich verstehe es nicht. Also diese Schwierigkeit. Und das macht es dann... Also was ganz gefährlich ist im Übrigen, was ich gerade gemacht habe, ist falsch. Das darfst du relativieren. Ist natürlich falsch, das meine ich damit. Nur weil die Amis das machen, darf nicht der das machen.
Cool.
Aber wir haben immer das ist der Böse, das sind die Guten. Das ist ja genauso eine Form des Relativierens. Und wir überlegen halt so, könnte man nicht mal nach Syrien? Könnte man diesen Konflikt nicht nochmal komplett aufrollen? Könnte man nicht mal mit einem syrischen Flüchtling, mit dem man zurückgeht und der lässt dir seine Heimat zeigen? Oder
würdet
so.
Ihr euch mit dem IS treffen?
Ich würde das machen, es ist aber sehr gefährlich. Mittlerweile ist er, glaube ich, nicht mehr so gefährlich wie vor 2-3 Jahren. Vor 2-3 Jahren hätte ich es auch nicht gemacht, weil dann hast du diese Probleme wie dieser Toten, und wie hieß der nochmal?
Tonhöfer.
Genau, dass du dann so dich dann auf so eine Seite schlägst und der hat sich ja manipulieren lassen von denen und hat dann einfach irgendwie so das erzählt, was die erzählt haben. Dann kam ja auch noch raus, das war irgendwie alles gar nicht so richtig wahr, was da passiert ist mit der Sohn oder die Freundin, das war so eine ganz spannende Geschichte.
Das war kompliziert. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, für welches Format das war.
Für ein eigenes, der hat einen eigenen IS-Film gemacht.
Genau, es kam ein Buch, da kam es auch, glaube ich, noch raus. Ja.
Und ich würde mich mit dem IS treffen, gerade jetzt, weil er eben nicht mehr so angsteinflößend ist. Ich würde mich aber zum Beispiel nicht mit Al-Shabaab, diese Ableger in Ost- und Westafrika, treffen. Mhm. Oder mit Al-Qaida, das ist alles noch zu gefährlich. Das ist so, das sind halt, wie unser malischer Kontaktmann meinte, das sind halt Hunde. Du kannst denen nicht vertrauen. Er meinte, ich besorge euch einen Zettel, wo drauf steht, Mischke wird nicht entführt. Und er hat die Erlaubnis, in das IS-Gebiet bzw. Al-Qaida-Gebiet zu gehen. Aber er meinte, das heißt nicht, dass es dann nicht doch passieren kann.
Krass.
So, und wir hatten solche Zettel schon oft. Zum Beispiel in Südamerika brauchst du die für FARC, also für diese Rebellen, die dort leben. Da hast du dann wirklich so einen Zettel, wo drauf steht, Thilo Mischke und sein Team bestehend aus dem und dem, der darf passieren und die dürfen nicht entführt werden. Sie stehen unter dem Schutz der Kommandantur, so und so, so und so. Und dann halten die Leute sich daran.
Das ist ja irre.
Ja. Jetzt für die dritte Staffel sind wir zum Beispiel durch so ein Urwaldstück gelaufen, was so mein Lebenstraum eigentlich mal war. Diese Geschichte wollte ich...
Wo du nach 2 Stunden irgendwie schon so fertig warst, wie andere nach 3 Tagen.
Ja, und ich wollte schon immer diese Reportage machen. Und da war auch, die Kartelle wussten, wir sind, da ist ein deutsches Drehteam und uns ist nichts passiert. Die Drogenkuriere wurden dann um uns rumgeschleust, dass die nicht an uns vorbeilaufen. Und uns ist nichts passiert, weil einfach Kartelle wussten, der Mischke ist mit seinen Leutdings da drin.
Das ist ja Wahnsinn. Ja.
Und das ist, die Welt funktioniert so. Und das kannst du eigentlich mit allen Geschichten machen. Also auch wenn es immer so aussieht, als würde man so reinstolpern in die Reportagen, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Wir bereiten jeden Schritt vor und am ersten Drehtag stellen wir fest, nichts davon klappt und wir müssen uns spontan leiten lassen.
Wie oft muss man Leute bestechen?
Selten. Also bestechen ist auch, das nennt sich dann so Scheckbuchjournalismus, das machen wir recht selten. Wir machen es nur, wenn man es dann am Film zeigen kann, eigentlich.
Ah ja,
also okay. Wenn es Teil des Films ist, dass wir jetzt hier gerade einen offiziellen Regierungsbeamten irgendwie $1,000 heimlich zustecken müssen, damit der uns irgendwelche Geheimnisse verrät oder so. Dann ist es natürlich spannend für den Film, aber wir bestechen kaum. Also,
wie musst du dir denn Geld geben?
Zum Beispiel im Darien, das war hochinteressant, also jetzt diese Dschungelspalte, die Kartelle bezahlst du nicht.
Die bezahlst du nicht?
Du bezahlst die nicht, du informierst die, dann hat ein, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat, hat unser, ohne dass wir es wussten, wurde dann hinter unserem Rücken mit unserem Geld eben jemand bestochen. Was zur Folge hatte, dass wir als wir zum zweiten Mal, wir sind dann beim ersten Mal gescheitert und beim zweiten Mal sind wir nochmal hin, also wirklich nach Deutschland zurück und wieder zurückgeflogen, plötzlich wollte das Kartell Geld, weil wir ja beim ersten Mal, und deswegen machst du sowas nicht, du versaust halt einfach Protagonisten, indem du sie bezahlst. Und das Fernsehen macht es leider. Das Fernsehen bezahlt ist total üblich, dass so, ja, wenn du da ein Interview uns gibst, kriegst du 350 Euro. Und das ist so, finde ich nicht gut. Es ist eben manchmal so, dass dann eben die Ärmsten der Armen, wenn die einem ein Interview geben, fragen die nach Geld. Und das sind dann, wir reden hier von 20-Euro-Beträgen. Und dann, klar, dann bezahle ich das sogar privat, weil da hilfst du dann auch noch mit den 20 Euro. Aber so richtig so mit großen Geldkoffern reisen wir nicht um die Welt, um die Leute zu, können wir uns gar nicht leisten auch. Also weil das Format ist sehr teuer. Wir geben eigentlich fast das Geld aus, was wir haben für dieses Format. Wir können eben nicht mehrere tausend Euro bezahlen, um irgendeinen Mafia-Boss zu interviewen. Der muss das von sich aus machen wollen.
Gucken sich deine Eltern die Folgen gar nicht an?
Ja. Und finden es auch fürchterlich.
Ja, das glaube ich.
Also bei meinem Podcast kommt noch mein Vater, den interview ich morgen.
Ja.
Und wir reden über das, wie das ist für den Vater oder für die Eltern, das zu sehen. Morgen, das ist, glaube ich, eine dumme Zeitangabe im Podcast.
Ich weiß gar nicht, was heute, ich glaube
3. Februar, morgen 3. am 4. Februar.
Heute ist der 3. Februar. Dann ist schon die Folge mit deinem Vater online eigentlich? Nee, ne?
Nee, die kommt dann, ich weiß es nicht, wann wir die online bringen.
Ja, irgendwann aber, in diesem Jahr halt.
Die kommen jetzt, glaube ich, zügig, die Folgen.
Okay.
Weil ich ja gelernt habe, man muss sowas regelmäßig machen, Podcasts.
Richtig, habe ich auch lernen müssen. Ich habe ja vorher einfach mal alle paar Wochen einen hochgeladen. Jetzt jede Woche wird durchgeackert.
Ja, das schaffen wir leider ja nicht, weil wir irgendwann sind wir unterwegs. Da wollen wir dann unterwegs diesen Podcast auch weiter fortführen. Da können wir ja mal telefonieren.
Ja, gerne.
Da können wir einfach, machen wir dann so Toja, aber billig.
Ja.
spricht mit Thilo im Afghanistan.
Ja, gerne. Ja. Machen wir gerne. Ja. Dann ist es doch ein perfektes Finale für diesen Podcast. Auch ein guter Spoiler. Dieser Podcast wird nicht der letzte sein zwischen uns. Welches Land geht's als nächstes?
Russland. Nochmal. Aber für den Fokus. Ich schreibe ein Essay über den Winter und fahre damit von Omsk nach Ulaanbaatar mit dem Zug.
Ach, herrlich.
Das Ganze freue ich mich wahnsinnig drauf.
Wird kalt, sicherlich. Dann, was soll ich sagen? Genießt den Rest eures Tages mit diesen, ich will nicht schöne Bilder sagen, weil eigentlich fand ich es auch ganz gut verstörend.
Ja.
Wer Lust auf noch mehr Verstörendes bekommen hat, der kann sich gerne die Folgen angucken in der sehr komplizierten Mediathek von ProSieben oder aber YouTube. Geht auch.
Ich glaube, da ist dann wieder nach einer Woche alles rausgeschmissen.
Ach, verdammt.
Aber vielleicht machen wir mal langsam so einen YouTube-Kanal auf.
Da müsst ihr euch durch die Uncovered-Mediathek auf ProSieben durchschlagen. Ihr schafft das, ich habe es auch geschafft. Und dann hoffe ich, dass wir ganz bald neue Folgen schon bekommen.
Ich auch. Danke, dass ich hier sein durfte in deinem wunderschönen Podcast. Du hast auch ein sehr professionelles Studio.
Das erste Mal. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.